Morgen. Schön, euch alle wiederzusehen. Auch fröhlichen Muttertag wünsche ich allen Müttern hier. Muttersein ist schon was Beeindruckendes. Ich habe heute Morgen meine Mama angerufen am Telefon, mir alles Gute gewünscht und ich dachte mir so, was diese Frau mit mir durchgemacht hat. Also das ist schon sehr beeindruckend. So als Kind kriegt man das ja alles gar nicht mit, wie oft man im Krankenhaus war, beim Arzt. Wir waren drei Jungs und da ging es immer zur Sache. Und dann war sie teilweise parallel mit zwei von uns im Krankenhaus, weil der eine ist auf den Kopf gefallen und ich habe mir mal ein Lego-Teil ganz tief in die Nase gesteckt und das kam nicht mehr raus und so. Naja, so gibt es alle möglichen Sachen, womit eine Mutter zu tun hat und zu kämpfen und ja, ich möchte euch auch einfach Danke sagen von Gott, weil das ist so wertvoll. Der Dienst einer Mutter ist einfach wertvoll. Und darüber hinaus, wenn man keine leiblichen Kinder hat oder sich um andere kümmert, das ist genauso dieses Mütterliche, das ja einfach gesegnet ist vom Herrn. Dieses von sich selbst weggucken, sich in jemand anders investieren. Das ist was ganz Tiefes, Wertvolles. Danke dafür. Und der Herr freut sich darüber. Ja, und das Interessante, was ich euch auch jetzt so ein bisschen persönlich heute mitbringe, ist, bei uns hat sich auch was geändert. Also, meine Frau ist nicht schwanger. Wir haben ja die Schwierigkeit oder so, dass wir keine Kinder bekommen können, medizinisch gesehen. Und wir hatten immer den Wunsch trotzdem von Gott im Herzen, wir werden Kinder haben. Und jetzt vor 2,5 Wochen rief das Jugendamt uns an und wir haben uns gesagt, wir haben ein kleines Kind für euch. Und ja, die Kleine haben wir jetzt schon besucht. Ich habe mal ein Bild für euch mitgebracht. Achso, hast du angemacht? Die PowerPoint? Genau. Das ist unser Sonnenschein. Die Kleine heißt Juline und ist jetzt 10 Monate alt, genau. Ja. Na gut, wir warten noch kurz. Ja? Ach, nach unten drücken. Ah, ja. Da ist sie. Genau. Es ist ein absoluter Sonnenschein. Die versüßt uns jeden Tag, wo wir bei ihr sind. Momentan ist sie noch in der Reha, weil sie ein bisschen zurück war von der Entwicklung und wird da trainiert, geschult. Und wir sind so viel, wie es geht, da. Wenn wir jetzt gleich wegfahren, fahren wir auch wieder zu ihr. Und es ist einfach so toll und wertvoll. Und ich konnte jetzt das erste Mal meiner Frau sagen, alles Gute zum Muttertag sozusagen. Es war so ein bisschen Jubiläum heute. Genau. Ja, das wollte ich einfach mit euch teilen. Falls wir mal irgendwann mal zu dritt hier aufkreuzen, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, okay. Ich möchte zum Anfang der Predigt kurz beten, ja, den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist, dass du hier auf der Erde wirkst, dass du in uns wirkst und ich bitte dich, dass du dein Werk heute tust, dass du unsere Herzen berührst, uns veränderst, uns näher zum Vater und zum Sohn hinbringst, dass wir mehr erkennen, wer Gott und wer Jesus für uns wirklich sind und was sie getan haben. Danke, dass du heute predigst, dass es deine Worte sind. Ich bitte dich einfach, dass das durchkommt, was du sagen möchtest, Herr. Amen.
Amen.
Ich habe heute keine typische Muttertagspredigt, aber das müsst ihr entschuldigen. Trotzdem Gottes Wort, was nicht weniger kraftvoll ist. Wir sprechen heute über Daniel. Daniel 1 und kurz der Kontext von Daniel. Daniel ist ein Buch im Alten Testament, gehört nicht zu den typischen Propheten. Er selber war kein typischer Prophet, obwohl er Prophetisches gesprochen hat. Das erste Stück ist so von Daniel ist so, was er mit seinen Freunden erlebt hat und Gott, so die Geschichte von ihm und seinen Freunden. Und die zweite Hälfte ist das, was danach geschieht, also Prophetisches. Ja? warum er sich nicht so und Amos zum Beispiel nicht so zu den Propheten gezählt hat, ist jetzt eine andere Geschichte, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber ich lese mal vor. Ja, und ja gut, genau, ich lese mal vor. Ab Daniel 1, Vers 1. Im dritten Regierungsjahr des Königs Jojachin von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Jojachin von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel, in dem Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Danach befahl der König seinen höchsten Hofbeamten Aschpenas, er sollte von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung, ja, vielleicht haben wir daher unsere 3 Jahre, die wir machen, nee. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Okay, erstmal bis dahin. Als ich das gelesen habe, habe ich mich so gefragt, der König, ja, von Babylon, warum wählt er sich Leute aus, die er gerade eigentlich, also er hat ja gerade Jerusalem eingenommen, ja? Der hat sie gefangen genommen, hat sie weggeführt, hat sozusagen Gewalt an ihnen geübt, hat sie ihre Heimat entrissen und davon wählt er jetzt Leute aus, die für ihn dienen sollen. Also schon ein bisschen verrückt eigentlich die Vorstellung, ja? Also so, also das wäre jetzt wie wenn ich zu dir nach Hause komme und keine Ahnung, dich deiner Frau entraube oder sonst was und danach sollst du mir noch dienen, ja? Also so die Vorstellung, ich tue dir erst Gewalt an und dann musst du mir dienen, ganz schön verrückt, ja? Warum hat das der König damals gemacht? Er hat ja sein Reich ausgebreitet. Babylon war zu der Zeit von Nebukadnezar so an der Höhe, ja, das Hoch überhaupt. Das Reich war weit verbreitet, die hatten so ihren Höhepunkt erreicht. Und der König muss natürlich sicherstellen, dass das Ganze, wenn das wächst, auch alles läuft und funktioniert. Und deswegen hat er gesagt, okay, ich suche mir kluge, weise Leute aus, warum die keinen Makel oder sonst was an sich haben sollen. Natürlich wahrscheinlich, weil sie in der Nähe des Königs sind und Schönheit so eine Vorstellung von ihm war und keine Ahnung. Aber der König begann einfach, Leute in seine Kultur mit hineinzunehmen und wollte sie zu Babyloniern machen. Ja, ganz wichtig für uns zum Verständnis. Also wie gesagt, Babylon war so am Höhepunkt, ist auch eine ganz schicke Stadt, wenn man so alte Bilder mal anguckt, denkt man sich, wow, was haben die da alles gebaut? Also die hatten so eine 27 Kilometer lange Mauer außenrum, die war so breit, dass sogar ein Streitwagen darauf fahren konnte. Und dann hatten sie ja auch eines dieser 7 Weltwunder, was war das, diese hängenden Gärten, von denen man schon mal, also es muss sehr anschaulich gewesen sein, voller Prunk, dann der Turm von Babel sagt euch auch was, ja. Und all diese Dinge, und die Stadt hatte zu der Zeit so circa 80.000 Einwohner, für uns hört sich das nicht so viel an, ja, wir denken okay, aber zu der damaligen Zeit war das wirklich viel, das war eine richtige Metropole, ja. Das war, weiß nicht, ob das vergleichbar mit Hamburg oder irgendwas war, aber auf jeden Fall sehr groß. Genau. Und er sucht sich einfach Leute aus, weil das zu seiner Strategie war, gehörte, auch die Städte einzunehmen. Er wollte diese Leute, die er eingenommen hat, er hat ja auch dann wieder Leute dort eingesetzt, ja, hat ja ganz viele weggenommen und hat trotzdem Leute eingesetzt, die dort bleiben sollten. Da waren viele arme Leute, viele, die sich gar nicht so selber auch tragen konnten. Den hat er es überlassen, weil er dachte, okay, die werden sich nicht wieder gegen mein Reich auflehnen, die haben keine Chance so gegen mich. Ja? Okay, lesen wir mal weiter. So. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Mischael hieß von nun an Meschach und Asaja Abednego. Also die Bedeutung von Daniel war, also von dem hebräischen Namen Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Ja? Belshazzar bedeutet, Bel, das war Marduk, der babylonische Gott, schützt sein Leben. Ja, also ihr merkt, er versucht nicht nur, sie jetzt geografisch zu sich zu holen und dass sie für ihn arbeiten, sondern er versucht auch, ihre Identität aus ihnen rauszuholen, indem er ihnen neue Namen geben lässt. Ja? Hanania heißt hebräisch, der Herr ist gnädig, und wurde dann zu Schadrach, das heißt unter dem Befehl Akkus, ist auch so ein Gott, brauchen wir nicht wissen, nicht so wichtig. Mischael, der Herr hilft, Abednego, so sollte er dann heißen, der Diener des Nego, also wieder ein Gott. Ihr merkt, er zieht sie raus und trennt sie von, will sie trennen von ihrem Gott, den sie damals gedient haben. Ja, er gibt ihnen neue Namen, eine neue Identität will er ihnen vermitteln. So. Und er wollte einfach, dass sie ihren Gott mit geografisch aus Jerusalem auch hinter sich lassen. So. Aber jetzt kommt Vers 8. Daniel beschloss in seinem Herzen, ich finde den Satz so gut, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Daniel beschloss in seinem Herzen. Das ist ganz wichtig. Wie oft stehen wir in Situationen und wir sind ganz unsicher, weil wir nicht vorher beschlossen haben oder nicht wissen, was unsere Identität ist oder was wir wollen, was uns wertvoll ist. Ich komme darauf zurück. Wir gehen mal weiter. Warum war die Speise unrein? Vielleicht nicht, weil sie einfach nicht gewaschen wurde kurz vorher, sondern weil die Speise damals, die wurde auch anderen Göttern geopfert und dann haben sie die den Juden sozusagen vorgelegt. Ja? Und auch Wein gab es da zu trinken. Und Wein für die Juden, das sagt schon das Alte Testament, also Sprüche 20,1 und Jesaja und so, dass sie ein Verbot hatten, starke Getränke anzurühren, also richtig starke. Die haben zum Beispiel, die Juden haben es häufig so gemacht, dass sie ihren Wein verdünnt haben. Ja, zu einem Teil Wein haben sie dann 3 Teile Wasser, 6 Teile Wasser oder sogar 10 Teile Wasser dazu getan, um es zu verdünnen, ja, um da nicht irgendwie, also betrunken zu werden oder sowas. Ja. Also die hatten dieses Gesetz vor Augen. So, in welcher Situation steht jetzt Daniel? Ja, er bekommt jetzt diese Speise vor und jetzt müsst ihr euch überlegen, okay, er genießt eine Ausbildung, er wird nicht einfach nur irgendwo zur Seite geschoben, sondern er wird sogar in der Art angestellt. Ja? Und er bekommt ja auch Gutes vom König, er bekommt Ansehen, er wird gelehrt und all das und jetzt kommt er in diese Situation und sie geben ihm auch noch Essen, was ja auch noch nett klingt. Ja? Aber Daniel beschloss in seinem Herzen, dass Gott ihm wichtiger ist als das, was Menschen ihm hinhalten. Ja, und manchmal kommen wir in diese Situation, und das ist mein erster Punkt, Menschenfurcht. Ja? Wir kommen in diese Situation, wo zum Beispiel dir wird etwas angeboten, oder auf der Arbeit, ja, ich mache mal ein Beispiel, dein Chef sagt, ja, wenn der und der anruft, dann sag ich, bin nicht da. Und der Chef steht direkt daneben. Und du wirst sozusagen genötigt, ja, für ihn zu lügen, zu sündigen. Du wirst in seine Sünde mit reingezogen, weil du einfach einen Kompromiss hier machen sollst, obwohl du eigentlich weißt, von Gott her ist es nicht gut zu lügen. Ja, es gibt diese Situation. Oder du bist irgendwie zum Beispiel, es geht irgendwas kaputt und dein Freund sagt, ja, sag doch der Versicherung, das ist halt einfach so passiert. Betrüg doch die Versicherung, dafür ist sie doch da, wir haben doch Geld, wir zahlen doch. Und da gibt es so Situationen, da wirst du richtig unter Druck gesetzt von anderen Menschen. Ja? Oder in der Schule, weiß ich noch, damals haben sie dann gesagt, so, ja, und wer glaubt denn überhaupt noch an Gott so? Der soll sich mal melden auf die Art. Und dann merkst du so, jetzt kann Menschenfurcht gerade in deinem Herzen sein. Jetzt merkst du, jetzt ist so ein Kampf da zwischen Menschenfurcht. Wem dienst du jetzt? Den Menschen oder dienst du Gott? Diese Situation gibt es, kennt ihr, denke ich mal. Ja? Jeder kennt diese Situation. Und ich weiß auch noch, bei mir im Kindergarten, ich hatte eine beste Kindergartenfreundin und die kam dann zu mir irgendwie, da waren wir in der Schule und so, und die sagte, ja Matze, ich habe da so Karten, die lege ich ab und zu. Soll ich die nicht auch mal für dich legen? Da kannst du Zukunft herausfahren. Und ich wusste in meinem Herzen, nein, das ist nicht richtig. Und ich habe ja auch gesagt, nein, ich mache das nicht. Die so, ach, das bedeutet doch nichts und tu doch nicht so und ist doch nicht schlimm. Ja? Und dann fangen die Leute an mit irgendwelchen komischen Argumenten, versuchen sie, dich unter Druck zu setzen. Ja, und du könntest es den Menschen recht machen. Aber du weißt in deinem Herzen, nein, es ist nicht richtig. Es gehört zu den okkulten Dingen, die ich nicht tun soll, wo ich mir ganz andere schlimme Dinge reinholen kann. Ja? Dämonische Belastung und Sonstiges. Und da gibt es die Situation, wo wir kämpfen. Ja? Wo diese Menschenfurcht gegen Gottesfurcht kämpft. Und das ist ein Kampf. Und in Sprüche 29, Vers 25 steht, die Menschen zu fürchten, ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Wer auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Wir lesen weiter. Gott sorgte dafür. Ich finde die Reihenfolge gut. Daniel beschloss in seinem Herzen, Gott sorgte dafür. Daniel beschloss in seinem Herzen, Gott sorgte dafür. Es ist wichtig, dass wir wissen, zu wem wir stehen, damit auch Gott merkt, okay, du stehst zu mir, ich bin auch bei dir. Ich unterstütze dich, ich helfe dir. Mach dir keine Sorgen über die Auswirkungen, wenn du das machst, also was passieren wird, aber ich sorge für dich. Ja? Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hat und Nachsicht mit ihm übte, also der hat Gunst gehabt. Trotzdem sagt er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als all die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, also nicht zu dem Hofbeamten, sondern geht zu dem Palastdiener, geht dann außen rum so ein bisschen, den der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Michael und Asaja als Aufseher zugewiesen hatte. Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Genau.
Ah ja, ups, habe ich einen vergessen.
Entschuldigung. 10 Tage lang durch. Okay, Daniel macht jetzt was ganz Weises. Er macht ihn einen Vorschlag. Er schlägt dem sozusagen Kompromiss vor. Er sagt, hey, probier's doch mal 10 Tage aus. Woher hat Daniel diese Weisheit? Ich könnte sagen, sie ist ihm schon immer angeboren. Ich glaube, dass Gott Menschen mit Weisheit ausstattet. Genauso wie bei Salomo, der Weisheit bekommen hat, der wirklich ein hörendes Herz bekommen hat für sein Volk, um es gut zu führen, genauso stattet Gott uns auch mit Weisheit aus. Nicht einfach nur, um jetzt der Obermufti zu sein und zu sagen, ich bin weise, ne, ich kann's und ich hab's drauf, sondern um damit zu dienen. Ja? Wenn du auf deiner Arbeit bist, hast du Weisheit, um auch dort zu dienen. Ja, wenn du in deiner Familie bist, kriegst du Weisheit, um auch deiner Familie zu dienen. Die Weisheit ist nicht damit da, damit ich in einem besseren Licht stehe, sondern dass ich gute Entscheidungen für jedermann treffen kann. Ja? Mein zweiter Punkt, Weisheit von oben. In Jakobus 3, Vers 17 steht, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch ungeheuchelt. Gott gibt uns Weisheit für unser Leben und für das Leben von anderen Menschen, für Gerechtigkeit, für Frieden. Es gibt so oft Situationen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Situationen, wo du ein Wort sagst oder so einen Satz und dann denkst du danach, boah, das hat ja genau gepasst. Das kann ja irgendwie gar nicht von mir kommen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? So, du sagst etwas und das passt eins zu eins und alle merken so, oh, okay, das war jetzt irgendwie weise und so. Ich weiß, zum Beispiel, ich war mal am Baggersee und so und dann ging so Diskussionen los über den Glauben. Wir haben Volleyball gespielt und dann war so eine ganze Gruppe um mich rum danach und kamen ins Gespräch und die wollten dann alle diskutieren, Glaube und Moslem und dies und jenes und so. Und dann sagten die so irgendwie so eine Art Totschlagargument und Gott gab mir einen Satz und ich habe den gesagt und plötzlich waren alle ruhig und sagten, ja, stimmt. So, und dann war das Gespräch sozusagen fast vorbei, ja, und ich merkte, boah, das kam gerade nicht von mir, das war heftig. So, ich habe es mir selber auch nicht vorher ausgedacht oder sonst was, es war einfach Gott, der gesprochen hat, der Menschen benutzt für seine Weisheit. Und solche Situationen sind total wertvoll. Übrigens, was Juri Gagarin da gesagt hat, er sagte ja, ich bin ins Weltall geflogen und habe Gott nicht gesehen. Daraufhin hat eine Sechsklässlerin gesagt, ja, wärst du wieder runtergefallen, hättest du ihn getroffen. diese Weisheit, dieser wertvolle Gedanke, den Gott Menschen gibt, einfach nur, nicht für sich selbst, sondern um Gerechtigkeit, Frieden zu schaffen, auch um Klarheit zu schaffen. Und das ist ein Geschenk von Gott. Gottes Weisheit von oben. Und wir können uns auch danach ausstrecken. Die Bibel sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Ja. Okay, ich lese weiter. Am Ende dieser 10 Tage wirkten Daniel, gut, ich bin dabei, und seine 3 Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als alle anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft. Da sehen wir es wieder, Gott schenkte diesen jungen 4 Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft, alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können, ja, die dann später noch entscheidend wird. Als die Zeit der 3-jährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. So, jetzt. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern, keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Mischael und Asaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie alle Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches 10-mal überlegen waren. Daniel blieb bis zum Jahr der Herrschaft von König Kyros im Dienst des Königs, also circa 70 Jahre. Ja. Der 3. Punkt und der letzte ist: Gott ist bei dir. Er ist bei dir. Wir lesen zwar, dass im Alten Testament Gott im Tempel wohnte, in der Stiftshütte, aber wir erleben, wie Daniel, obwohl sie, ja, sie werden eingenommen von den Feinden, ja, werden herausgerissen aus ihrer Heimat, sind sozusagen im Feindeslager, wo sie dienen müssen. Und Gott geht trotzdem mit. Gott geht mit. Und wenn du in schwierigen Zeiten deines Lebens bist, wenn du in dunklen Tälern bist, Gott geht mit. Er hat das verheißen. Ja? Und wenn wir wandern durchs finstere Tal, ganz wichtig, wir wandern durch. Wir bauen da keine Zelte, wir bauen uns da kein Haus, wir bleiben da nicht immer. Es wird eine andere Zeit geben. Wir wandern durchs finstere Tal und Gott ist bei uns. Und er ist bei dir. In allen finsteren Tälern deines Lebens ist Gott. Er hat es versprochen. Und er war bei Daniel, Michael und Asaja. Und er wird genauso bei uns sein. Wisst ihr, und das Wichtige ist, bei all dem, was wir erleben in unserem Christsein, auch wenn wir Zeichen und Wunder erleben oder sonstiges, ist nicht das der Fokus, sondern dass er bei uns ist. Du kannst dich über Dinge freuen, dass jemand sein Leben Jesus gibt und alles. Und das ist auch wunderbar, das ist das Beste, was es gibt. Aber die Gewissheit, dass Gott bei uns ist und dass wir seine Kinder sein dürfen und er uns versprochen hat, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dass er bei dir ist. Das ist durch nichts aufzuwiegen. Und es gibt schwierige Zeiten. Es gibt Momente, wo du sagst, boah, Herr, warum? Warum muss ich hier in diesem dunklen Tal sein? Warum wurde ich jetzt meiner Heimat entrissen? Warum muss ich jetzt diesem König dienen, der unser Land ausgeraubt oder sonst was hat? Der hat sogar all die Sachen aus dem Tempel hat er rausgenommen. Ja, was für eine Respektlosigkeit dir gegenüber. Aber der Herr war bei ihnen. Und das ist das Entscheidende, dass der Herr bei uns ist. Und er sagt, er geht nicht. Und es ist wichtig, dass wir auch in ihm bleiben. Ja. In ihm diese Gemeinschaft pflegen. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Er ist kein Gott, der aus der Ferne guckt. Und das fand ich sehr gut. Ja. Ich sehe das genauso, dass Gott ganz nah ist. Wir hatten da auch neulich in unserem Theologiestudium diskutiert und so. Richtig spannend, das Thema. Und ich bin genauso überzeugt davon, dass der Himmel hier hineinwirkt in unsere Gegenwart. Ja, wenn Menschen geheilt werden, ist es nichts anderes wie der Himmel greift rein. Der Himmel berührt unsere Moment, was naturwissenschaftlich oder medizinisch nicht erklärbar ist, wenn Leute von Krebs geheilt werden oder sonstige Dinge. Der Himmel greift in unsere Realität hinein. Und ob er jetzt für die Leute damals oben dargestellt wurde, weil es für sie einfach ist und für uns es vielleicht auch schön ist, in der Dimension nach oben zu gucken, ja, und der Himmel ja auch schön so aussieht, das ist völlig egal. Aber der Himmel ist real. Und Gott ist real, der bei uns ist, der das versprochen hat. Ja? Und so möchte ich dich bitten, wenn du von einem diesen drei Dingen oder vielleicht mehrere oder alle, wenn du merkst, okay, es ist viel Menschenfurcht in meinem Leben, ich will das loswerden, dann bitte um Gottesfurcht. Bitte darum, dass Jesus größer wird in deinem Leben. Fokussiere nicht auf das Problem, weil wenn Jesus größer wird in deinem Leben, dann sind die anderen Dinge unwichtiger. Genauso ist es auch mit Sünde übrigens. Ja? Wenn Jesus größer wird in unserem Leben, dann fallen Dinge ab, ja? Die uns lange gebunden haben. Und wenn dir an Weisheit mangelt, dann bitte darum. Ja, wenn du vor einer Situation stehst und du weißt nicht, was du tun sollst, bitte darum, weil er ist bei uns. Gott ist bei uns. Und er hat versprochen, bei dir zu sein. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du alles vollbracht hast. Dass du diesen Weg, den wir niemals gehen konnten, den bist du gegangen und hast diesen Weg freigemacht zum Vater. Der Vorhang ist zerrissen ins Heiligtum und wir können direkt zum Vater, zum Thron kommen. Wir können direkt unsere Bitten, unsere Danksagung, alles, was uns bewegt, zum Vater bringen. Danke, Jesus, dass du das vollbracht hast. Du bist unser leuchtender Held, Retter, unser Freund. Wir ehren dich und wir loben dich. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, da wo Menschenfurcht einfach ein ständiges Problem ist, da bitte ich dich in deinem mächtigen Namen, dass du die Augen öffnest, Schleier wegtust, dass du die trüben Augen wieder ja sehen lässt für wer du wirklich bist, für was eine Kraft in dir wohnt und was eine Kraft in uns wohnt. Du sagst, dieselbe Kraft, die dich hat aufstehen lassen von den Toten, lebt auch in uns. Dieselbe Kraft, keine andere. Und wir danken dir dafür, Jesus. Und wir danken dir auch, dass du uns Weisheit schenkst, nicht für uns, sondern für die Situationen, die in unserem Leben sind, die wirklich schwierig sind, wo wir in dunklen Tälern sind, da danke ich dir, dass du bei uns bist, Herr, und uns nicht verlässt. Danke, dass du bei jedem hier bist und deine Liebe und deine Güte sichtbar werden lässt. Danke, Herr. Amen. 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 Gott segne euch.
Und Gott segne euch und eure Familie. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für all das. Und lasst es uns einfach nochmal bekräftigen, und wer mag, kann aufstehen, indem wir uns an Jesus nochmal wenden und an unseren Vater mit den Worten, die er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann kommen